Detektor FM. Zurück zum Thema.
Die Mafia hat seit 1990 30 Menschen getötet. Das geht zumindest aus einer Anfrage der grünen Abgeordneten Irene Mialic hervor. Damit beleuchtet sie ein Thema, das ansonsten eher unter den Tisch fällt. Auch wenn Mafia-Strukturen sich verändern, sich den Gesetzen anpassen und nicht mehr dem Klischee à la Don Corleone entsprechen, scheint die italienische Mafia in Deutschland ein Problem zu sein. Über den langen Arm der Mafia in Deutschland spreche ich mit Margherita Bettoni. Sie ist Journalistin und hat sich unter anderem für die Zeit und das Recherchenetzwerk Korrektiv mit der Mafia auseinandergesetzt. Hallo, Frau Bettoni.
Hallo.
30 Morde in 30 Jahren, das bedeutet ein Mafia-Mord pro Jahr. Mir fällt es irgendwie schwer, diese Zahl einzuordnen. Über welche Ausmaße reden wir denn, wenn wir über die Mafia in Deutschland sprechen?
Ja, das ist eine gute Frage, die man gerne beantworten wollen würde. In der Tat muss man erstmal zunächst davon ausgehen, dass diese 30 Menschen, die getötet worden sind, nur quasi die Anzahl der Tötungsdelikte sind, die Polizei ganz eindeutig an JOKAB-Gruppierungen zurechnen kann. Die Dunkelziffer der anderen Tötungsdelikte, die wahrscheinlich der JOK zuzurechnen sind, könnte natürlich deutlich höher sein. Es ist nicht selbstverständlich, dass Ermittlungsbehörden immer das zuordnen können. Was italienische Gruppierungen in Deutschland, also Mafia-Gruppierungen in Deutschland angeht, haben wir auch in dem Fall Zahlen. In einer Anfrage, die im Mai von den Grünen im Bundestag gestellt wurde, daraufhin antwortete eigentlich über die Zahl eben auch der IOK, also der Mitglieder der italienischen organisierten Kriminalität in Deutschland, antwortete die Bundesregierung damals mit 585 mutmaßliche Mafia-Mitglieder, die in Deutschland leben. Auch in dem Fall ist aber die Dunkelziffer viel höher. Die Frage ist oft aber auch nicht eine quantitative. Es ist nicht, Nummern sind wichtig, das ist klar, aber es ist eigentlich nicht wichtig, wie viele, es ist nicht unbedingt wichtig, wie viele Menschen hierzulande leben, die einer Mafia-Gruppierung angehören, sondern qualitativ, also was machen diese Menschen hier, wie infiltrieren sie hier Wirtschaft und andere Felder.
Mhm. Woher weiß man denn zum Beispiel, dass es sich bei diesen 30 Morden tatsächlich um Mafia-Morde handelte?
Sicherlich gehören dazu, das ist das einzige Beispiel, also das ist ein Beispiel, das mir gerade dazu einfällt, sicherlich gehören dazu die 7 Opfer der Mafia-Morde von Duisburg im Jahr 2007, als 2 Clan der kalabrischen Drangheta sich gegenüberstanden und eben 7 Menschen zu Opfer fielen. In dem Fall konnten ja die Ermittlungsbehörde ganz klar eben feststellen, dass sich dabei um Mafia-Morde, also um Morde der Drangheta handelte. Bei den anderen Fällen kann ich leider nicht wirklich was sagen, weil es keine Liste gibt, die öffentlich ist gerade. Also wer diese andere Todesopfer, die andere 23 in dem Fall, ja 30 minus 7, genau, die andere 23 Todesopfer, genau.
Im Zusammenhang mit der Mafia, da geht es nicht nur um Mord, Sie haben es gerade schon erwähnt, sondern da kommen immer auch Themen wie Geldwäsche und Kokainhandel auf den Tisch. Viele Restaurants sollen angeblich auch Schutzgeld an die Mafia zahlen. Wie muss ich mir diese Geschäftsfelder vorstellen? Gibt es da zum Beispiel Deals in irgendwelchen Hinterzimmern?
Also ein gutes Beispiel, wie solche Deals oder wie solche Geschäfte laufen, zum Beispiel also was Schutzgelderpressung angeht, hat das Verfahren Stige gegeben. Das ist ein Verfahren, das im Jahr 2017 stattgefunden hat, wo 170 Menschen in Deutschland und in Italien festgenommen wurden. So das Hauptobjekt dieses Verfahrens war eben das Handeln mit Lebensmitteln, die quasi unter Zwang an Gastronomen abgesetzt worden sind. Das lief quasi so, im Prinzip wurden zum Beispiel, sagen wir so, es gab so einen Weinproduzent in Italien, der Drangheta, der kalabrische Mafia nahestand. Und die Weine dieses Weinproduzent wurden nach Deutschland geliefert. Und es wurden italienische Gastronomen in Deutschland etwa 20 Paletten eines Weines geliefert, die sie nie bestellt hatten. Und sie wurden dann später von Clanangehörigen besucht und mussten quasi im Prinzip diese Weine einfach annehmen, obwohl sie die nie bestellt hatten. Und das ist eigentlich eine Art von Schutzgelderpressung. Also somit hat quasi waren die Gastronomen gezwungen, den Clan Geld zu zahlen, aber das läuft auf eine sehr sagen wir, subtile Art und Weise, sodass es sehr schwierig wird für deutsche Ermittlungsbehörde zu beweisen, dass es in dem Fall sich um Erpressung oder um Nötigung gehandelt hat und nicht einfach um ein ganz normales sozusagen Geschäft. Das heißt, es läuft ja eigentlich alles auf eine ziemlich subtile Art und Weise und ganz anders eben, als wie man sich das vorstellt, wo einfach ein Mafioso plötzlich reinkommt und jemanden bedroht und der muss Geld zahlen zum Beispiel.
Also dann, wenn Sie sagen subtil, dann bekomme ich das ja wahrscheinlich auch als normale Restaurantbesucherin gar nicht mit, welche Läden zum Beispiel in Mafia-Geschäfte verwickelt sind. Oder gibt es da irgendwelche anderen, ich sag mal, Anzeichen, dass man das als normale Bürgerin mitbekommen kann?
Nee, das ist eben das große Problem an die IOK, dass sie eigentlich, entschuldigen Sie, das ist, ich sage das wieder, weil ich nutze immer das Wort IOK, aber das verstehen die Leute zu Recht nicht. Ja, das ist eben eine der Probleme an die italienische Mafia, dass sie eigentlich quasi sehr versteckt natürlich agiert. Das ist eben eine der, ja, der Merkmale, sodass es für mich als, also jetzt also für einen normalen Bürger, eine normale Bürgerin sehr schwierig ist, von außen zu verstehen, ist, also gehört jetzt dieses Restaurant zur italienischen Mafia? Es gibt natürlich keine Anzeichen, die eine klare Einordnung, eine klare Zuordnung anbieten können.
Muss ich mir denn eigentlich Sorgen machen? Ist es gefährlich, wenn man dann, ja, wenn es halt diese Anzeichen nicht gibt, ja, in Läden geht oder Restaurants, die eben mit der Mafia in Kontakt stehen?
Na, die Mafia ist erst dann gefährlich, Mafia-Gruppierungen sind erst dann gefährlich, wenn man sie nicht versteht. Weil wenn man eigentlich sich die Frage stellt, also klarerweise ist es jetzt also nicht gefährlich, erstmal in ein italienisches Restaurant hinzugehen. Gefährlich sind an sich die Verwicklungen, die eigentlich die Mafia in Deutschland aufbaut, also diese Versuche der Einflussnahme zum Beispiel auf Politik, auf öffentliche Verwaltung, die Geldwäsche, da sind ja die Aspekte, die nicht so sichtbar sind, aber die sie geradezu zu einer gefährlichen Struktur machen, auf alle Fälle.
Im Januar 2018 wurden 11 Clan-Mitglieder in Deutschland verhaftet. Es wurde als großer Coup gefeiert. Hat das der Mafia irgendwie geschadet oder sind einfach neue Köpfe nachgerückt?
Na, klarerweise ist eigentlich jedes Verfahren, jede Verhaftung hat eine wichtige Bedeutung. Dieses Verfahren, von dem Sie sprechen, jetzt im Jahr 2018, das war zum Beispiel deswegen wichtig, weil es ja ein europaweites Verfahren war, bei dem insgesamt 84 Menschen in den Niederlanden, in Belgien, in Deutschland und in Italien verhaftet worden sind. Dieses Verfahren war dann deswegen wichtig, weil es noch einmal gezeigt hat, wie international vernetzt in 'Ndrangheta die kalabrische Mafia ist, wie sie so grenzenüberschreitend agiert. Aber es wäre natürlich utopisch zu denken, dass durch eine Verhaftungswelle oder durch ein Verfahren eigentlich eine kriminelle Organisation, eine Mafia-Organisation gestoppt werden kann. Das kann man nicht behaupten.
Die italienische Mafia ist in Deutschland gut strukturiert und diese guten Strukturen können tatsächlich gefährlich werden, sagt Margherita Betoni. Mit ihr habe ich über die italienische Mafia gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.
Detektor FM wird 10. 10 Jahre Online-Radio, 10 Jahre Podcasts. Das feiern wir natürlich. Wir danken all unseren Hörerinnen und Hörern und kommen deshalb mit einer Podcast-Live-Tour auch in eure Nähe. Wir reisen vom 11. bis zum 15. November nach Berlin, Dortmund, Leipzig, Hamburg und München. Dort produzieren wir Live-Podcasts mit Brand 1, Antritt, Monopol, PIKT und Mission Energiewende. Das große Finale gibt's dann am 16. November im Leipziger Täubchental. Wir sprechen mit Matze Hielscher von Hotel Matze und Podcast-Expertinnen und Experten über Podcasts. Abends wird es dann laut mit den Shoutout-Louds. Edna. Und Lars Eidinger als DJ. Unterstützt vom Seaside Park Hotel. Wir freuen uns auf eine spannende Woche. Kommt vorbei, wenn ihr in der Nähe seid oder wenn wir in eurer Nähe sind. Tickets und mehr Infos gibt's auf detektor.fm.